Es gibt ja Menschen, die werfen uns auch vor, dass wir Geld mit Tieren machen. Und das kann ich wirklich negieren. Nein, wir geben Geld, um diesen schönen Zoo zu haben. Das ist die große Transformation, eben kein Betrieb zu sein, der mit seinen Tieren Geld macht, der die Tiere zur Schau stellt, sondern wir sind ein Arten- und Naturschutzzentrum mit einem ganz hohen Bildungsauftrag. Wir alle haben Disney-mäßig das Bild, wo der Orang-Utan da auf dem Haufen Bananen sitzt und der Affe frisst Banane und das ist das, was er will und mag. Ja, aber das ist absolut falsch. Wir haben viele handaufgezogene Tiere in Zoos, die unnatürlich, unsozial, inkompetent groß geworden sind. Das sind soziale Creeps, weil wir sie völlig falsch großgezogen haben. Ich sage ganz, ganz oft, dass wir es echt verbockt haben. Ne? Wir haben die Natur so verändert, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir da wirklich was tun müssen, wenn unsere Kindeskinder noch diese Welt so schön erleben wollen, wie sie jetzt ist. Es gibt keine Stadt, kein Zoo, der so einen tollen Förderverein hat, der so einen kraftvollen Förderverein hat und der so extrem unterstützt wird wie der Wuppertaler Zoo.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Nur der König der Löwen hat wahrscheinlich noch mehr Tiere in seinem Reich unter sich als unser heutiger Gast.
Immerhin Löwen gibt es ja auch im Wuppertaler Zoo.
Herzlich willkommen.
Zoodirektor Dr. Arne Lavrenz. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Wohnzimmer.
Dankeschön.
Du bist einer der wenigen Menschen, der tatsächlich bei Tag und Nacht in den Zoo gehen kann. Was ist denn deine liebste Zeit, um mal bei den Tieren vorbeizuschauen?
Das ist wirklich ein großes Privileg. Das weiß ich auch zu schätzen. Und natürlich gehe ich gerne auch zu Zeiten, wo der Zoo nicht so voll ist. Zu Zeiten, wo man auch morgens, gerade wenn es noch gerade hell erst wird, die Sonne aufkommt. Also das ist eigentlich meine Lieblingszeit, wenn die Sonne so hochkommt, dass ich dann gerne durch den Zoo gehe, wenn ich die Zeit habe, mir die Zeit nehmen kann. Bin aber auch ehrlich gesagt unter Tag oft und viel im Zoo unterwegs, um da auch viel zu schauen, zu tun, zu machen. Also das ist nicht so, dass ich da nur im Büro sitze.
Mhm. Und hast du da so eine typische Runde, die du gehst oder wechselst du ab? Oder?
Ja, doch, man ist ja ein Gewohnheitsmensch und ich habe jetzt so ein paar neue
Gewohnheitstier,
Gewohnheitstier. so ein paar neue Lieblingsanlagen, die einfach wunderschön sind, die extremst naturnah sind, die einfach toll anzusehen sind und wo man die Tiere entdecken muss. Und da muss man öfters mal hingehen und ich entdecke fast immer diese Tiere oder sehr häufig und das macht mir extrem viel Spaß. Insofern habe ich ja einen festen Weg. Ja.
Mhm, sag mal ein Beispiel für so eine Anlage.
Also das ist jetzt die Anlage für rote Pandas, die wir ganz neu haben und für Schopfhirsche und genauso für Tarkine oder auch für die Pinselohrschweine. Alles, was wir so in Eigenregie in den letzten Jahren gemacht haben, das sind wunderschöne naturnahe Anlagen, wo man großzügig die Tiere nicht sofort erkennen kann, nicht sieht. Viele laufen vorbei und sagen, oh ja, hab nichts gesehen. Genau, man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich das Ökosystem anschauen. Es geht wirklich um das Ökosystem dort, die Anlage. Und dann sieht man auch die Tiere, die brechen dann manchmal zwischen dem Bambus dann raus. Und das ist einfach wahnsinnig schön.
Wie viele Arten und Tiere leben denn im Wuppertaler Zoo? Du hast doch bestimmt den Überblick.
Ja, diese Frage wird mir immer gestellt und so haben wir uns früher auch definiert über die Anzahl der Arten, über zoologische Raritäten und die Zahl ist für mich nicht mehr wichtig, sondern es geht darum, dass wir bedrohte Arten, dass wir einen Beitrag zum Artenschutz, Naturschutz, dass wir Ökosysteme haben, dass das Tierwohl, ich bin ja Tierarzt vom Beruf, dass das Tierwohl auf oberstem Level ist. Und deswegen haben wir stark Arten reduziert. Also wir haben immer noch über 300 Arten, aber das ist gar nicht mehr meine Definition, sondern es geht darum, welche Arten wir halten und was für Natur- und Artenschutzprojekte wir machen. Das ist, wie ich mich, wie wir uns definieren, das tut noch nicht jeder Zoo so.
Das heißt, man hört da raus, Zoos kommen eigentlich aus einer anderen Welt. Also da war es eher eine Ausstellung oder wie genau darf man das verstehen?
Also diesen großen Transformationsprozess, den wir in Wuppertal besonders stark durchmachen, eben von einer Menagerie, ich sage mal so ein bisschen Briefmarkensammlung, wo man Tiere gesammelt hat, exotische Raritäten, geht es jetzt hin zu weniger Arten, vielleicht mehr Tiere einer Art, die bedroht sind, die in Zuchtprogrammen gehalten werden, mit dem Sinn, mit dem hoffentlichen Sinn, sie wieder auswildern zu können. Hoffentlich vielleicht auch nicht zu müssen, wenn sie in der Natur nicht aussterben. Aber es gibt ein paar schöne Beispiele, die ich nachher noch nennen kann. Und das ist eben unsere Aufgabe. Und das ist die große Transformation, eben kein Betrieb zu sein, der mit seinen Tieren Geld macht, der die Tiere zur Schau stellt, sondern wir haben einen ganz, ganz klaren, wir sind ein Arten- und Naturschutzzentrum mit einem ganz hohen Bildungsauftrag. Und ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich das Wort Zoo über Bord schmeiße, weil das immer so ein bisschen assoziiert wird. Ja, da gehe ich mir Tiere anschauen, Tiere sind eingesperrt. Ja, ich habe Spaß, darf ich Spaß haben, wenn Tiere eingesperrt sind? Mhm. Und wir definieren uns da jetzt ganz neu und versuchen das. Und insofern will ich das Wort Zoo neu prägen und will ihm wirklich diese Prägung geben, Arten-Naturschutzzentrum mit einem ganz klaren hohen Bildungsauftrag. Dafür muss ich natürlich auch eine gewisse Attraktivität haben. Ich kann nicht nur kleine braune Vögel oder irgendwelche Amphibien halten, die hoch bedroht sind, sondern ich muss natürlich auch ein paar Tiere zeigen, die Menschen gerne sehen wollen. Deswegen sagen, Mensch, wir gehen primär ins Zoo und dann hoffentlich können wir ihnen unsere Botschaft mitgeben.
Was außer Tierpflege, Zucht und Arterhaltung gehört denn zu so einem Zoobetrieb noch alles dazu? Wir kommen gleich nochmal auf Fragen des Konzepts und Zukunftspläne, das machen wir später nochmal. Aber was gehört denn alles dazu? Ihr seid ja am Ende auch ein Unternehmen.
Wir sind ein Unternehmen, wir sind ein Stadtbetrieb und das gibt mir vielleicht die Möglichkeit, da ein bisschen auszuscheren und nicht nur rein kommerziell unterwegs zu sein. Und neben den Dingen, die du gerade erwähnt hast, sind wir ganz, ganz klar, eben wir betreiben den Artenschutz. Das heißt also, dass wir Reservepopulationen bei uns halten, dass wir Tiere züchten, Tiere, die wir hoffentlich nie, aber vielleicht auch und teilweise tun wir es schon, wieder in die Natur entlassen, wenn der Lebensraum wieder vorhanden ist. Das große Problem ist, der Lebensraum gar nicht mehr vorhanden ist und wir die quasi als Reserve halten, in der Hoffnung, irgendwann den Lebensraum wieder schaffen zu können. Dann betreiben wir Naturschutz. Das ist das, dass wir Gelder generieren. Wir haben jetzt auch den Naturschutz-Euro ja eingeführt, wo wir also Gelder geben, wo diese Tiere oder die Ökosysteme, in dem, aus dem unsere Tiere ursprünglich schaffen, das sind ja Botschafter ihrer Art, stammen, dass diese dann erhalten werden. Das heißt also, wir geben wirklich viel Geld, jedes Jahr immer mehr Geld in unterschiedliche Natur- und Artenschutzprojekte. Primär haben wir jetzt 6 Hauptprojekte auserkoren, die mit unseren Anlagen verlinkt sind. Dann ist es eben der Bildungsauftrag, dass heutzutage wohl die Menschen, die Kinder urban groß werden, keinen Bezug mehr zur Natur haben, dass sie da den Bezug zu uns kriegen und dass sie über die Tiere, die einfach Emotionen wecken, einfach ein Verständnis für Natur, Umwelt und diese Dinge bekommen. Und da müssen wir noch sehr viel besser werden. Das weiß ich auch. Da sind wir gerade dabei, Stellen zu schaffen, um da einfach noch mehr Umweltbildung zu machen. Aber das ist eine ganz, ganz hohe Geschichte. Und dann, was relativ speziell für Wuppertal ist, ist Forschung. Das heißt, wir können jetzt nicht wie andere Zoos Millionen in den Artenschutz geben. Also ich nenne nur mal so Zahlen. Also eine gute Freundin von mir arbeitet im Zoo von San Diego. Die gibt 17 Millionen jedes Jahr in den Natur- und Artenschutz. Macht nichts anderes außer Natur- und Artenschutz zu tun. Bei uns sind es, bis jetzt waren es so 60.000. Ich hoffe, dass wir das auf 100, 150.000 pro Jahr anheben können, die wir in den Natur- und Artenschutz stecken können an finanziellen Mitteln. Aber es ist natürlich auch das Know-how, was wir zurückgeben können. Und deswegen betreiben wir sehr, sehr viel Forschung, die unter standardisierten Bedingungen häufig eben an unseren Ökosystemen, häufig an unseren Tieren eben betrieben werden können. Wir stehen dazu, dass wir Forschung machen. Wir haben einen Forschungskurator eingestellt, der eigentlich nichts anderes macht, zu forschen und eben sein Wissen in die Natur zurückzugeben. Und nur um so mal ein Beispiel zu nennen, der ist jetzt gerade vor 2 Wochen aus den Philippinen zurückgekommen. Der ist Spezialist in Reproduktion, assistierte Reproduktion. Und er hat den bedrohtesten Greifvogel, nämlich den Philippinenadler oder Affenadler, dort künstlich besamt, hat den Kollegen gezeigt, wie das geht, um dort befruchtete Eier zu bekommen, damit wir diese letzten Tiere dieser Art wirklich erhalten können. Das heißt also, Wissen, was in Zoos an Universitäten generiert wurde, bringen wir zurück in die Natur. Und da machen wir sehr, sehr viel Forschung bei uns. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den wir dort haben.
Das ist ja auch etwas, was man gar nicht so sieht, wenn man durch den Zoo geht, ne? Also das ist so etwas, was sozusagen im Hintergrund passiert.
Richtig, noch nicht. Das muss unsere Aufgabe sein. Wir haben nach wie vor Besuchende, die zu uns in den Zoo kommen und sagen, Mensch, ich habe 20 Euro gezahlt, ich habe ganz wenig Tiere gesehen, war schön grün und war toll, aber irgendwo. Und die müssen wir von vornherein mitnehmen, dass dann andere Erwartungshaltung, dass eben dieses, oh super, ich habe den Schopffisch gesehen, was habe ich für ein Glück gehabt und toll, ich habe ihn in seinem Ökosystem gesehen. Und dass wir Forschung machen, dass wir Bildung machen, diese Geschichten, das, deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf und das vielleicht dann eben auch noch ein bisschen weiter in die, ja wirklich hier in die Stadt oder aber auch wirklich in die Bevölkerung streuen kann, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, eben Forschung zu machen. Und die wollen wir natürlich auch viel mehr publik machen, auch viel mehr zeigen. Aralandia ist da ein wunderbares Beispiel. Aber wir müssen da noch viel, viel mehr drüber reden, vollkommen richtig.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid ein städtischer Eigenbetrieb. Jetzt könnte man ja argumentieren, heutzutage ist ja für alles kein Geld mehr da, muss sich so eine Stadt so ein Zoo leisten. Ist das ein Luxus? Wie ist da für dich so die Verwurzelung in die Stadt rein?
Genau, also wir sind Eigenbetrieb, das kann ich gar nicht sagen, sondern ich bin Stadtbetriebsleiter 215. Also es ist wirklich ein Stadtbetrieb, anders als die WSW oder andere städtische Töchter, sondern es ist kein Eigenbetrieb, sondern es ist wirklich ein Stadtbetrieb. Und ich glaube, wir haben da eine gute Vernetzung, wir haben da ein gutes Feedback in die Stadt rein. Und ja, es ist was, was die Stadt sich leisten möchte. Und das ist meine große Aufgabe als Zoodirektor. Na klar, muss ich auch für die Strategien sein und für die Tierarten, die wir halten. Aber primär muss es meine Aufgabe sein, der Stadt, der Bevölkerung klarzumachen, wie sinnhaft es ist, sich diesem Zoo zu leisten. Es ist ein Add-on. Es ist was, was man sich leisten können muss und können will. Und das ist eben meine permanente Aufgabe, die Politik, die Bevölkerung darüber zu informieren, was wir Tolles tun, wie wichtig unsere Aufgaben sind und dass das gut und richtig investiertes Geld ist. Das größte Budget ist natürlich eben auch das Personalbudget und das sind natürlich auch alles Menschen, die hier in dieser Stadt leben, die eben dann angestellt sind, die in diesem schönen Zoo arbeiten. Aber klar, das ist meine Aufgabe, immer klar zu machen, warum leisten wir uns, warum wollen wir uns diesen wunderschönen Zoo leisten.
Wobei ihr da ja auch, finde ich, vor einigen Jahren einen ganz besonderen Schritt gemacht habt, indem ihr gesagt habt, es ist für die Kinder fast kostenlos in den Zoo zu kommen. Ne? Das ist ja auch ungewöhnlich.
Also es ist kostenlos. Mhm. Ja. Also einschließlich 14. Lebensjahr kommst du umsonst in den Zoo mittlerweile. Wir hatten früher nur den ÖPNV inkludiert, den wir nach wie vor haben. Deswegen nennen wir uns auch den grünen Zoo. Wir sind grün von der Topografie, von der Landschaft, von dem Bäumenbestand, aber eben auch, weil wir nachhaltiger werden wollen. Und deswegen sind wir einer der wenigen Zoos, wo wirklich der ÖPNV im normalen Ticket inkludiert ist. Du kannst also bis Bochum, Düsseldorf fahren. Die Kinder kommen umsonst rein. Das ist unser Bildungsauftrag, der ganz klar ist. Heißt also, ich mache nicht riesig viel Geld mit meinen Eintrittspreisen und ich kann nur über die Eintrittspreise mein Geld machen. Und deswegen wird hoffentlich auch immer, und das muss meine Aufgabe eben, akzeptiert, dass ich so einen Kostendeckungsgrad von gerade mal so 50-55% habe. Das ist so, ich mache kein Geld irgendwo mit der Gastronomie oder mit den Parkplätzen oder irgendwas, wo andere Zoos, die mehr kommerziell aufgestellt sind, das machen. Das kann ich nicht. Insofern muss ich aber mit der Stadt überreden, warum sich das leisten möchte. Das Schöne ist aber eben auch, dass es gibt ja Menschen, die sagen, Tiere darf man nicht einsperren, Zoos sind überflüssig, es gibt keine Aufgaben dafür. Und die werfen uns auch vor, und manchmal eben auch zu Recht, dass wir Geld mit Tieren machen. Und das kann ich wirklich negieren, sondern nein, wir geben Geld, um diesen schönen Zoo zu haben.
Du hast gerade schon Aralandia angesprochen und das ist ja so ein Projekt, was auch entstehen konnte, weil Privatmenschen Geld da reingesteckt haben. Ist das auch mit Blick auf das, was du über deine Kollegin vorhin gesagt hast und über die finanziellen Möglichkeiten generell, ist das so ein Konzept für die Zukunft, also dass viel möglich wird durch private Spenden oder wie siehst du das, wo wir gerade beim Thema Geld sind?
Also es ist das Erfolgsprojekt bisher. Der Zooverein hat für Aralandia 6,5 Millionen gegeben. Ich will jetzt wieder keine falschen Zahlen sagen, aber es sind über 12 Millionen, die der Zooverein, also bürgerschaftliches Engagement aus dieser Stadt gekommen, in diesen Zoo gegeben haben. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, wie sehr die Bürgerschaft diesen Zoo schätzt. Sonst würde sie da nicht so viel Geld geben wollen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen mein Haken, wo ich anhacke und gerade eben dabei bin, auch der Stadt zu sagen, wenn wir uns diesen schönen Zoo leisten wollen, dann können wir ihn nicht nur gerade am Limit erhalten, sondern auch die Stadt muss dort was investieren. Und die Investitionen der letzten Jahre der Stadt haben sich sehr zurückgehalten. Also wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, die letzten 10 Jahre anschaut, dann haben wir da mal 500.000 für die Bonobo-Anlage dazugegeben und wir haben Toiletten bezahlt. Aber ansonsten ist investiv nicht viel in den Zoo geflossen. Mhm. Deswegen mein großes Appell und meine große Hoffnung, dass wir jetzt mit dem neuen Projekt, nämlich der Erweiterung der Elefantenanlage, wirklich investiv auch von der Stadt unterwegs sein können. Und die Stadt sieht das auch so. Jetzt ist eben die Frage, ob man sich das leisten kann. Das ist eben das große Problem. Und deswegen tingle ich auch heute noch wieder durch den Kulturausschuss, durch die Fraktionen und überall, um zu zeigen, wie wichtig das ist, wie weit wir bereit sind mit dem Umbau der Erweiterung der Elefantenanlage und dass dort eben auch eine Investition in diesen wunderschönen Zoo passieren muss. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, es gibt keine Stadt, kein Zoo, der so einen tollen Förderverein hat, der so einen kraftvollen Förderverein hat und der so extrem unterstützt wird wie der Wuppertaler Zoo. Das ist eine ziemliche Einzigartigkeit und wir dienen da auch sehr stark als Modell. Also es gibt viele, viele Städte, viele Zoos, die kommen und sagen, ah Mensch, wie macht denn ihr das da in Wuppertal? Wir sind auch eine ziemlich arme Stadt und wir sehen, wie ihr dies und jenes da baut und wo kriegt ihr denn das Geld her? Und es gibt viele Zoovereine, die sich jetzt gerade gründen mit Hilfe, mit Starthilfe, prima eben Know-how, was eben unser toller Zooverein gibt, weil es eben einfach ein fantastisches Modell ist.
Wenn das, was du dir vorstellst, möglich würde und vielleicht einmal das, was wirklich realistisch möglich ist, aber auch das, was deine große Vision wäre, wie würde der Zoo sich dann entwickeln? Wie würde der Wuppertaler Zoo vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussehen?
Also wir sind auf einem super, super guten Weg, dass wir auch durch unsere Topografie immer größere naturnahe Anlagen haben unser Masterplan sieht jetzt gar nicht vor, was baue ich 2050 für welche Tierart, sondern unser Masterplan sieht wirklich vor, welche Anlagen kann ich zusammenlegen, die als Ökosystem dienen können, die zusammen betrachtet werden können und wo wir ganz offen sind, weil wir heutzutage nicht mehr einschätzen können, welche Tierart sollte, müsste ich in 10, 20 Jahren halten, weil sie so extremst bedroht ist, dass ich sie in menschlicher Obhut halten muss, um sie als Reservepopulation zu halten. Und insofern wollen wir uns nicht festlegen, so nach dem Motto, irgendwie die Gorillas dann, die dann. Das wissen wir noch nicht genau. Also wir wollen da gar nicht so uns festlegen, sondern es geht mehr um Ökosysteme. Und eben jetzt nur 10 Jahre vorausgeschaut, das ist eben wirklich das, wo ich sagen muss, wir sind bekannt für unsere Elefantenhaltung. Wir haben seit fast 100 Jahren Elefantenhaltung, es ist eine extreme Expertise angewachsen. Tuffy kennt jedes Kind in Wuppertal. Der Elefant steht für diesen Zoo, das muss man ehrlich so sagen. Und wir sind der erfolgreichste Züchter afrikanischer Elefanten in Europa. Wir hatten 14 Geburten bisher. Wir koordinieren aus diesem Grund heraus auch wirklich die gesamte Population afrikanischer Elefanten in Europa. Wenn jemand züchtet, wenn jemand züchten möchte, wenn jemand eine neue Anlage braucht, dann läuft das alles bei uns hier in Wuppertal zusammen. Ich habe natürlich ein Spezialistengremium noch, ein gewähltes von anderen Haltern. Aber wir koordinieren die komplette Haltung aller afrikanischen Elefanten in Europa. Und da ist eben wirklich eine über viele, viele Jahre eine extreme Expertise angewachsen. Und die gilt es jetzt eben weiter fortzuführen. Und um das zu tun, wollen wir auch wieder als Modell fungieren. Wir können nicht alles riesig groß machen und wir können nicht die Besten auf der Welt sein, aber wir haben so ein bisschen Erfindergeist und wir sind gerne Vorbild. Im Kleinen, dass dann viele andere Zoos nachmachen, sich abschauen, sagen, okay, das finden wir toll, das machen wir auch. Und deswegen werden wir eben, und das ist jedenfalls unser Plan, unsere Elefantenhaltung nochmal wieder optimieren. Das ist ja 95 schon mal passiert, wo wir die deutlich optimiert haben, wo wir damals so ein bisschen State of the Art waren. Jetzt sind wir, so, ja, geht. Aber wenn wir weiter diese führende Position einhalten wollen, müssen wir erweitern, müssen wir auf fast 20.000 Quadratmeter kommen, 2 Hektar. Wir müssen 3 große Außenanlagen schaffen, wo wir einmal eben unsere Zuchtfamilie, unsere Matri-Linie haben. Dann brauchen wir eine Gruppe für kleine Jungs, die so in einer Bachelorgruppe groß werden. Und wir brauchen eben einen Platz für einen großen Bullen. Und diese 3 Anlagen müssen miteinander verbunden sein. Und wenn alles gut läuft, laufen sie alle in einer Gruppe. Wenn es nicht so gut läuft, laufen sie in 2 Gruppen. Der Bulle mal mit den Kühen, mal mit den kleinen Jungs. Kann aber auch sein, dass man sich mal streitet, man mehr Gruppen hat. Wir brauchen also noch ein zusätzliches Haus, wo wir die kleinen Jungs unterbringen. Wir brauchen 3 große Anlagen, über die man, so wie in der Natur, wir nennen es Fish and Fusion, wo man wandert und dann trifft man sich wieder und sagt, hallo, ach, da bist du ja, kenne ich dich. Und dann trennt man sich wieder, weil das Wasser gerade fehlt, weil die Futter fehlt oder weil man einfach schlechte Stimmung hat, dann trennt sich die Gruppen wieder und finden wieder zusammen. Und so ist das in Natur und das wollen wir wirklich naturnah nachspielen. Wir werden nie die Natur absolut widerspiegeln können, aber naturnah. Und deswegen geht es darum, eben diese Außenanlagen zu schaffen, dieses neue Haus zu schaffen, unser Haus zu erweitern, wenn wir eben weiter Tiere züchten wollen. Und das muss eben bewusst sein, wenn wir in Zukunft, in den nächsten 10 Jahren auch noch weiter züchten wollen, wenn wir Babyelefanten sehen wollen, wenn wir der Spezialist für Elefanten in Europa bleiben wollen, müssen wir da was tun. Ansonsten kann es gut passieren, dass wir irgendwann nur noch 2, 3 kleine Elefanten, junge Bullen halten können, weil man sagt, das ist das, was heutzutage tierwohlgerecht, artgerecht, also ich unterscheide zwischen artgerecht und tierwohlgerecht, weil artgerecht zum Beispiel kann ja auch bedeuten, dass das Tier eigentlich gefressen werden können muss. In der Natur kannst du gefressen werden oder du musst dein Tier selber fangen, wenn du ein Beutegreifer bist. Und das ist was, was ich teilweise ja dann nicht bei mir widerspiegeln möchte. Insofern schwenke ich immer so ein bisschen, ich will sie artgerecht halten im Sozialverband, aber eben auch tierwohlgerecht, weil wir eben nicht die Natur so sind zu 100%.
Habt ihr denn die Flächen dafür, ja, dass ihr das im Bestand machen könnt oder muss der Zoo auch noch über seine derzeitigen Dimensionen hinaus wachsen können?
Nein, also langfristig haben wir vielleicht Möglichkeiten, uns auch noch weiter, das ist so ein bisschen topografisch, dann auszudehnen, das muss es aber im Moment gar nicht sein. Wir haben den Platz für die Elefanten, das ist schon alles genau definiert, das ist genau gezeichnet, berechnet, wir haben eine ganz tolle Konzeptstudie da schon gemacht und wir sind da sehr, sehr weit, wir sind mit der Leistungsphase 1 abgeschlossen, es geht jetzt darum, den Vertrag online zu bringen, dass wir dann also ein Planungsbüro finden, was uns dann die Planungsphase 2 und 3 macht und basierend auf den und den Kostenberechnungen dann, dass dann eben der Rat der Stadt entscheidet mit einem Durchführungsbeschluss, ja, macht's oder macht's nicht. Und insofern sind wir da sehr, sehr weit und den Platz haben wir auch. Da müssen ein paar Tiere weichen, deswegen auch hier wieder der Wuppertaler Zooverein, der wahnsinnig toll, wir nennen das Platz schaffen für die neue Elefantenanlage, dass wir unsere Hirscheber, das ist eine andere extremst bedrohte Art, bei der wir extremst erfolgreich sind, weil wir neue Wege gegangen sind. Wir sind so ein bisschen Erfinder, wir sind so ein bisschen mutige Experimentierer. Und deswegen haben wir da oft neue Wege gegangen und deswegen sind wir bei den Hirschebern auch extremst erfolgreich im Moment. Und die werden wir umsiedeln in einen anderen Bereich. Da wird eine tolle neue Anlage geschaffen. Alles dann wieder mit eigenen Handwerkern, mit eigenen Gärtnern, mit eigenen Planern. Wir haben einen Bauingenieur eingestellt. Ich habe einen wahnsinnig tollen Betriebsleiter, einen Inspektor, der wirklich so ein bisschen der Kopf im Zoo ist, der diese Anlagen gestaltet und designt. Der kommt ursprünglich aus der Tierpflege. Der weiß, was die Tiere wollen, was sie brauchen. Der kann die Tiere lesen und schafft wahnsinnig tolle Anlagen. Wir haben Anlagen geschaffen zum Beispiel, wo Leute gesagt haben, da wird er die Tiere, wie die roten Pandaschoffel, wird er nie sehen. Die ist so groß, die ist so bepflanzt, so versteckt, die wird er nie sehen. Der weiß aber, was braucht ein roter Panda, was braucht ein Schopfisch, wie muss der sich wohlfühlen. Und dann fühlt er sich wohl und dann siehst du die. Nicht immer, aber ganz, ganz oft und natürlich ganz natürlich. Ja. Und das sind eben die Sachen, dass wir da gerade Platz schaffen mit Hilfe des Zoovereins. Und insofern, das von der Platzmenge ist das gut und Platz ist nicht mein Problem.
Okay. Ja. Wo wir gerade über die Elefanten gesprochen haben, das stimmt ja. Also der Elefant ist ja so ein Symboltier für Wuppertal, aber auch für den Zoo. Und es gibt eine Geschichte, die sich irgendwie total hartnäckig hält und jetzt ist die Gelegenheit, sie zu überprüfen. Stimmt es wirklich, dass die Elefanten im Wuppertaler Zoo unsere Weihnachtsbäume fressen?
Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich weiß, dass ich einige Menschen vielleicht auch ein bisschen manchmal auf die Füße trete mit meinem Natur- und Artenschutz, naturnah. Wir werden sogar dies Jahr auch, aber leider zum letzten Mal, dass Kinder dann eben Weihnachtsbäume mit Obst bestücken und das auf die Anlage stellen und dann kommen die Elefanten raus und fressen das. Das ist aber eigentlich nicht das, was der Elefant in der Natur frisst. Mhm. Und das ist auch, wenn ich meinem Bildungsauftrag nachkomme, nicht mehr das, was ich zeigen möchte. Mhm. Und deswegen werden wir das dieses Jahr zum letzten Mal machen, weil eigentlich frisst der Elefant kein Obst. Mhm. Und das an Obst, was er frisst, man sagt hier Früchte, zum Beispiel Marula-Frucht, wenn man sich das anschaut, das sind wilde Früchte, die sind von ihrer Konsistenz, vom Rohfasergehalt, Zuckergehalt identisch mit Gemüse. Der frisst nicht den Apfel, der frisst nicht diese künstlich produzierte Banane und irgendwas. Das sind so Bilder, die wir im Kopf haben. Natürlich mögen die das unheimlich gern. Ich auch. Ich würde auch mich nur von Kinderschokolade ernähren, wenn ich ja, aus diätetischen Gründen nicht wüsste, dass das nicht gut ist. Und deswegen, ja, die finden das toll, weil sie eben übers Jahr rum die Tanne nicht so bekommen oder die Kiefer oder die Fichte bekommen. Und zu Weihnachten, am Anfang sind sie völlig begeistert, weil das mal was anderes ist. So, wir gehen sonst zweimal die Woche raus, dass wir also wirklich frisches Holz schneiden, weil das lieben Elefanten wirklich, das Holz, die Rinde, die, da ist der Saft drin, die Blätter primär, aber eigentlich wirklich die Rinde, die sie wegfressen. Und so fressen sie am Anfang auch die Weihnachtsbäume. Also wenn Weihnachten ist, dann haben sie schon keinen Bock mehr auf Weihnachtsbäume. Das ist so eben, habe ich lange nicht gehabt, war lecker, aber ist jetzt generell mögen sie gerne Bäume, Rinde, irgendwas, aber dass der Weihnachtsbaum das Highlight ist und wenn wir den rund ums Jahr bekommen würden, dann wäre der wahrscheinlich eher uninteressanter als das Laub.
Mhm. Ihr habt ja dann wahrscheinlich ein riesiges Thema, diese Tiere auch einfach mit der richtigen Nahrung zu versorgen, oder? Also ich meine, wenn ihr für die Elefanten schon Holz schneidet, das muss ein wahnsinniger logistischer Aufwand sein, dafür alle Arten die spezifische Nahrung ranzuholen, oder?
Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil da muss man auch sagen, dass sich in den letzten Jahren forschungsmäßig unheimlich viel getan hat, eben diese Erkenntnis. Also wir alle haben Disney-mäßig das Bild, wo der Orang-Utan da auf dem Haufen Bananen sitzt und der Affe frisst Banane und das ist das, was er will und mag. Mhm. Ja, aber das ist absolut falsch. Und weil ich schon gesagt habe, diese Früchte, die wir kultiviert haben, haben nichts mehr mit den Früchten, die Fruchtfresser in der Natur zu sich nehmen, zu tun, sondern was Fruchtfresser in der Natur fressen, ist eigentlich Gemüse. Und wir haben eher sonst noch Tiere, die Blattfresser sind und da sind dann eher eben blattartige Dinge, die man anbieten muss. Und da hat es unheimlich viele Erkenntnisse in den letzten Jahren gegeben und Verbesserungen gegeben. Und wir sehen, dass wir bei unseren Menschenaffen, die alt werden, die 50, 60 Jahre alt werden, die haben dann Karies wie wir, die haben bald keine Zähne mehr im Mund. Das passiert in der Natur nicht so gut. Die werden auch nicht so alt in der Natur. Das muss ich auch wieder zugeben. Bei uns im Zoo werden die Tiere per se eigentlich deutlich älter, weil sie eben immer zu fressen haben, weil sie immer zu trinken haben, weil sie keine Beutegreife haben, weil sie eine tolle veterinärische Versorgung haben. Und deswegen in der Regel werden die Tiere dort bei uns viel, viel älter. Wir haben es teilweise mit geriatrischen Tieren zu tun und da müssen wir eben auch aufpassen, dass wir da nicht überpacen, weil die natürlich dann genauso wie wir Menschen Arthrosen und solche Sachen bekommen. Aber eben, weil sie einfach wilde Tiere sind, ihren Schmerzen, ihren Leid nicht annähernd so zeigen wie wir. Sie sind nicht annähernd so wehleidig wie wir Menschen oder auch wie unsere Haustiere. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht daneben sind. Aber zurückkommen aufs Futter. Wir bestellen unser Futter auf dem Großmarkt. Da denkt man auch, ja, ich habe da hier noch ein bisschen was abgelaufen, ist ein alten Salat, irgendwas. Nein, also das wird bei uns auf dem Großmarkt beste Qualität. Wir haben mehrere Kühlhäuser, Gefrierhäuser, wo das eingefroren wird. Wir sammeln Blätter im Sommer. Da haben wir auch Ehrenamtler, die kommen und zupfen Blätter, schneiden das klein, damit das in ganze Räume wird dann das eingefroren, damit wir auch im Winter dann frisches Laub verfüttern können. Da haben wir, machen wir also wirklich wahnsinnig viel in diese Richtung. Ich merke aber auch, dass es eben schwierig ist, das eben in die Bevölkerung zu bringen. Die sagen, ah, ich würde aber gerne die Banane in Apfel füttern. Und ich merke auch, dass es sogar eben bei meinen Tierpflegerinnen und Pfleger häufig ist, die sagen, Mensch, der mag das aber so gern und der muss mich doch lieb haben. Und da, auch da müssen wir diesen Wandel, diese Transformation gerade durchmachen und sagen, ja, aber das ist nicht gut für das Tier. Und natürlich, wenn ich dem sein Leben lang Banane gegeben habe und jetzt komme ich da mit irgendwelchen Salatblättern an, dass der da am Anfang davor sitzt und sagt, hey, nicht mit mir. Also das braucht eine Umstellungsphase, da müssen wir auch mal gucken, die werden abnehmen, da müssen wir gucken, dass sie nicht zu sehr abnehmen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, die von Tierärzten, von Wissenschaftlern und den Tierpflegenden begleitet werden muss, die Hand in Hand daran glauben und arbeiten müssen, das hinzukriegen. Aber das ist auch gerade eins der schwierigen Themen. Wie stelle ich die Ernährung bei meinem Zootier um? Wie gebe ich denen eine richtige Ernährung? Weil unser großes Ziel soll ja sein, diese Tiere eventuell auch zurückzubringen in die Natur. Das hilft ja aber nichts, wenn ich Tiere züchte, die wirklich nur mit Bananen groß werden können.
Bin ja ein bisschen dankbar, dass ihr die gleichen Probleme habt wie alle Eltern auch.
Genau.
Ist es denn überhaupt noch möglich, die heutigen Zootiere auszuwildern? Und also wenn ja, in welchen Fällen, wie häufig geschieht das?
Also wir haben uns früher so großkotzig, sage ich auch, so die Arche Noah genannt. Ja? Und das sind wir nicht. Wir halten nur wenige Tiere, nur wenige Arten. Wir versuchen uns auf, wir nennen das Umbrella-Schirmarten, die also als charismatische Art für ein Ökosystem stehen. Wir können nicht alle Tiere dieser Welt retten, aber wir können gewisse Arten retten, die eine hohe Attraktivität haben, ob das jetzt der Hyazinth-Ara ist, ob es der Elefant ist, die für einen Lebensraum stehen. Und wenn ich den Lebensraum schützen kann und diese Art dort erhalten kann, werde ich automatisch auch noch hunderte, tausende andere Arten halten können. Also es geht nicht nur um diese eine Art, die wir retten. Und es sind wenige Arten im Moment noch, die wir so retten und wieder auswildern können, weil einfach das Ökosystem nicht mehr da ist. Mhm. Was wir jetzt viel machen, ist, dass wir auch, und das ist spannend, früher sind wir gerne nach Afrika, ich selbst bin im Afrika-Spezialist, nach Afrika, Südamerika, Asien gegangen und das war toll. Und dann haben wir da die Tiere gerettet und haben den Leuten da unten gesagt, wie es gehen müsste und haben so ein bisschen kolonialmäßig da großkotzig und haben die Tiere vor der eigenen Haustür vergessen. Mhm. Und jetzt geht es darum, wirklich die Tiere vor der eigenen Haustür zu retten. Ob das das Wisent ist, wo wir meinen, dass, weil wir 40 Wisente in Deutschland haben, das schon nicht hinkriegen können, dass wir hier 40 wilde Wisente halten können, das ist für mich dramatisch. Wir arbeiten gerade an dem Feuersalamander mit Forschung, der aussterben wird, droht auszusterben, weil wir einen Pilz eingeschleppt haben durch die Globalisierung, wo er einfach wirklich inkompetent ist, sich nicht anpassen konnte, nicht die Zeit hat, sich anzupassen. Und da müssen wir gucken, dass wir ihm die Zeit geben, sich an diesen Pilz anzupassen, um zu überleben. Wir arbeiten an dem Luchs. Wir wollen umstellen auf Luchshaltung, der hier vor Ort ist, der wirklich im Rothaargebirge ist und wo wir kleine Populationen haben, die isoliert sind, dass wir dort schon Inzuchten haben. Und das sind die wichtigen Aufgaben, die wir wirklich haben. Aber nein, wir haben auch ein paar schöne Beispiele. Eins meiner Highlights so ein bisschen in den letzten Jahren ist, dass wir 400 Schnecken, jetzt tönt das jetzt nicht besonders sexy, aber wir haben eine Art, die in der Natur völlig ausgestorben war. Und nicht ausgestorben, weil ein Meteorit eingeschlagen ist oder irgendwie, sondern und nicht mal, weil sich das Klima verändert, sondern weil wir Menschen auf diese Insel gekommen sind, weil wir diese Insel so verändert haben, dass diese Schnecke ausgestorben ist. Es war unsere Schuld, wir haben dort andere Tiere mitgebracht, die diese Schnecke aufgefressen haben, verdrängt haben. Und jetzt geht es darum, Ökosysteme zu schaffen oder neue Lebensräume zu finden, wo wir Menschen noch nicht den Impact hatten oder diese Insel wieder, diesen Lebensraum wieder herzustellen. Und wir haben gerade gemeinsam mit dem Zoo von Schwerin und mit dem Zoo London, der London Zoological Society, haben wir aus Wuppertal 400 Schnecken und insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Schnecken, wirklich wieder auf eine Insel bei Fidschi wieder angesiedelt, ausgewildert, die in der Natur ausgestorben war. Da kann man ja auch sagen, Mensch, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist ein Tropfen und es ist besser als nichts zu tun und jede Art, die verloren geht, die ausstirbt, ist für mich eine Katastrophe und deswegen geht es darum, jede Art zu erhalten und das sind dann auch Beispiele. Das soll motivieren, das mit anderen zu tun und wir haben eben viele Arten, Wir haben zum Beispiel eine Art, die gibt es auch nicht mehr in der Natur, die Socorro-Taube, aber der Lebensraum ist noch nicht mehr da. Also noch gibt es keine Chance, diese Taube wieder auszuwildern, sondern wir müssen die Taube halten, wir müssen versuchen, den Lebensraum wieder hinzubekommen, damit wir sie auswildern können. Und wir müssen eben, im Moment geht es darum, wirklich diese Tiere in dem noch bestehenden Lebensraum zu halten, die Lebensräume zu sichern. Deswegen ist der größte Natur- und Artenschutz, den wir im Moment machen, ist Geld geben, um Land zu kaufen. Land zu kaufen, um fragmentierte Habitate, weil dazwischen der Mensch gesiedelt hat, wo wir leider für teures Geld dann das Land wieder zurückkaufen, damit die Tiere zwischen diesen Lebensräumen wieder herlaufen können. So ein bisschen wie diese grüne Brücke, die wir hier in Europa dann über unsere Autobahn bauen, damit die Tiere von einer auf die andere Seite können. So machen wir das im größeren Stil in Bereichen. Es geht darum, wieder Aufforstung. Also es geht im Moment fast mehr darum, den Lebensraum zu schaffen und gar nicht so, ich schmeiß da mal das Tier raus. Das tun wir auch. Da haben wir auch viel gelernt. Da haben wir auch viel Fehler in der Vergangenheit gemacht. Du musst die lokale Bevölkerung an Bord haben. Ich sage mal zum Beispiel, das wäre so, als wenn ich sagen würde, Mensch, der Braunbär hier im Bergischen Land, das wäre cool und ich schmeiße hier drei Braunbäre raus. Da wüsst ihr aber, was ich mir anhören müsste. Sondern ich muss die lokale Bevölkerung mitnehmen. Ich muss sie überzeugen, warum das sinnhaft ist, was für Vorteile man davon hat. Und ich muss auch eine Sicherheit gewähren können, dass das eben keinen Einfluss, negativen Einfluss für die Menschen hat. Mhm. Und da haben wir viel gelernt in der Vergangenheit und das machen wir viel besser. Und da muss ein ganz, ganz klarer Nutzen für die Bevölkerung vor Ort sein, eben zu sagen, Mensch, weil diese Tierart hier ist, weil dieses Ökosystem hier ist, weil dieser Natur-Nationalpark hier ist, geht es mir besser. Mhm. Ich habe mehr Geld, meine Kinder können zur Schule gehen. Ich habe bei uns, auch hier bei uns, ich kann die Wupper als Ökosystem selber nutzen. Ich kann da bedingt mit dem Kanu rauffahren, ich kann Spaß haben. Also ich bin so ein Gegner von so einem, wir nennen das so Käseglocken-Naturschutz. Also das wird geschützt, da geht mir keiner rein. Da bin ich der Einzige, der das kontrolliert und alle anderen müssen draußen bleiben. Sondern das muss nutzbar gemacht werden. Nur dann ist es aus meiner Sicht langfristig selbsterhaltend, nachhaltig.
Mhm. Zum Beispiel diese Schnecken, die hattet ihr schon bei euch im Zoo oder habt ihr dann bewusst diese Schnecken für dieses Projekt gezüchtet?
Genau, die haben wir bewusst für dieses Projekt uns aus anderen Zoos geholt, haben die dann bei uns gezüchtet. Das ist personalaufwendig, das ist zeitaufwendig, das ist energieaufwendig, da musst du dich auskennen. Also das ist was, wo man sagen muss, das kostet viel Arbeitszeit, das kostet auch viel Geld hinter den Kulissen. Mhm. Ja? Und das ist eine winzig kleine Schnecke, die sieht nach nichts aus. Mhm. Ja? Also wir zeigen sie auch und wir müssen aber viel mehr drüber reden, über das Gute, was wir da tun.
Ja. Habt ihr einen Überblick, welche Arten beispielsweise drohen auszusterben und wo ihr dann, also ihr braucht ja auch einen gewissen Vorlauf, um euch so ein Programm auszudenken. Wie plant ihr sowas? Stehst du morgens auf und denkst, jetzt retten wir mal die Schnecken auf den Fidschis oder wie funktioniert sowas?
Naja, so eine Gedanken mache ich mir natürlich auch, aber jetzt nicht so, sondern wir sind natürlich ganz eng verbunden mit der IUCN, der Weltnaturschutzorganisation, und da gibt es ja diese rote Listen, wo also der Bedrohtheitsstatus einer Art draufsteht. Und bisher war es eben immer nur in situ, also in der Natur. Und mittlerweile haben wir uns jetzt auch so eng vernetzt, dass da also auch genauso draufsteht, wo gibt es diese Art auch ex situ. Das sind also wir in den Zoos. Und dann kann man gucken, also wo gibt es diese Art in der Natur noch? Wie bedroht ist die? Stark bedroht, wenig bedroht? Wie wird es immer schlechter, wird es besser? Und wie viele Tiere gibt es auch in menschlicher Obhut? Und deswegen ist da die Vernetzung unheimlich wichtig. Und ich sage mir, das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, diese Schnittmenge zu bilden zwischen in situ und ex situ. Also wir sind ex situ, wir halten also außerhalb der Natur künstlich unter menschlicher Obhut. Manche sagen Gefangenschaft. Auf alle Fälle halten wir sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraums. Und sie müssen einen ganz klaren Beitrag zu den Tieren in situ, in der Natur haben. Mhm. Und da haben wir natürlich dann unsere Projekte, wir haben unsere NGOs, wir haben unsere Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, um zu gucken, wo ist es gerade besonders bedroht, wo ist es schwierig, wie sieht es aus. Das wird in der Zoogemeinschaft, aber in der Weltgemeinschaft eben meistens mit der IUCN dann gemeinsam eben besprochen, um welche Tierart müssen wir uns besonders kümmern, wo ist gerade große Not. Und deswegen sage ich auch, will ich mich nicht so festlegen als Zoodirektor, und das ist ziemlich einzigartig. Also ich kenne die Masterpläne an den Zoos, da heißt ja, da bauen wir was für die Bongos in 2025 und dann wird was in 2050 für irgendwen gebaut, wo ich noch sage, halt mal, stopp mal. Ja, da müssen wir gucken, welche Art müssen wir dann vielleicht wirklich. Und ich projiziere jetzt mal so ein Szenario. Wir halten im Moment den Savannenelefanten, und im Moment bedroht der Savannenelefant sich fast selber, weil er seinen eigenen Lebensraum zerstört, weil er sich wahnsinnig gut vermehrt. Eine Überpopulation wird von uns Menschen nicht reguliert, ist jetzt eine zu lange Geschichte. Aber der Waldelefant, der ist viel, viel bedrohter. Wir wissen gar nicht, wie viel es davon gibt. Und wenn es die Entwicklung so weitergeht, kann es gut sein, dass in 10, 20, 30 Jahren dass so wenig Tiere an Waldelefanten geben wird, dass die gar nicht mehr sich finden können. Die können sich gar nicht mehr fortpflanzen. Mhm. Ja? Und dann muss es unsere Aufgabe sein, diesen Waldelefanten in menschliche Obhut zu nehmen. Ob das in Afrika ist, ob das in Amerika oder ob das in Europa ist, das ist ziemlich egal. Aber wir müssen das Know-how, was wir jetzt gerade generiert haben, nämlich kann ich afrikanische Elefanten züchten, nachhaltig züchten, kann ich ihm einen tollen Lebensraum geben, genau das, was ich gerade beschrieben habe, was wir in Wuppertal aufbauen, das muss ich dann anwenden, weil wir in der Vergangenheit auch viel Fehler gemacht haben. Das ist nicht, dass ich da einfach eine Tierart aus der Natur entnehme, dann züchte ich die mal eben und dann wunderbar Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da machen wir unheimlich viel Fehler. Wir wissen gar nicht, wie es geht. Im Moment tun wir uns mega schwer, teilweise mit der Zucht von einheimischen Tieren, also ob das die Zauneidechse oder irgendwas ist, wo wir sagen müssen, wir haben uns immer über exotische Tiere gekümmert, die können wir züchten, aber die Tiere vor der Haustür, das können wir gar nicht. Mhm. Also du musst das lernen und wir können natürlich jetzt ganz viel Transformationsprozesse nehmen und können das ableiten von dem, was wir gelernt haben. Wir haben also mega viel Fehler gemacht beim Savannenelefanten, jetzt lernen wir, jetzt zeigen wir, jetzt beweisen wir, dass wir es können, in der Hoffnung, dass wir es nie müssen, aber vielleicht, dass wir eben sagen müssen, wir haben nur noch 100 Waldelefanten, wir müssen die menschliche Obhut nehmen und wir müssen die nachhaltig züchten, damit sie nicht völlig aussterben. So wie jetzt das Beispiel an dem Northern White Rhino. Man sagen muss, das ist fast verloren. Das ist aus meiner Sicht fast verloren. Du hast da noch 2 weibliche Tiere. Das ist mega schwierig. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Und wir müssen dann das Know-how haben, dass wir also mit einer kleinen Population schaffen, diese Tiere wieder zu züchten. Und das ist gerade das Wissen, was wir generieren. Ja? Und was wir bewahren müssen und was wir wieder abgeben müssen in die Natur rein, damit eben wir eben sowas wie mit dem Northern White Rhino nicht passiert, wo man nur noch 2 weibliche Tiere dann sagen muss, wow, da werden jetzt Millionen reingesteckt. Mal gucken, ob wir da Erfolg haben.
Aber damit werdet ihr eigentlich auch zu so Know-how-Trägern, die dann ja eigentlich wieder wie so Keimzellen sind, um in die Ursprungsgebiete der Tiere dieses Wissen zurückzugeben und eigentlich für eine globale Verbreitung zu sorgen und in der Folge dann eigentlich auch wieder dahin zu kommen, solche Populationen aufbauen zu können? Oder ist das fast nicht mehr vorstellbar?
Doch, das ist vorstellbar. Aber ich will jetzt nicht so großkotzig sein, dass wir die Keimzelle sind, sondern wir sind eine. Nein, wir sind die Ex-Situ-Keimzelle. Und es ist ganz wichtig, die Verbindung mit den Menschen vor Ort, mit den Freilandforschern, da muss es einen viel engeren Schulterschluss geben. Also ich gestehe, dass ich den suche, weil ich glaube, dass wir viel beitragen können. Es gibt nach wie vor viele Freilandforscher, die sagen irgendwie, Tiere gehören nur in die Natur und Zoos sind Schmuddelkinder, wenn sie natürlich auch auf unsere Vergangenheit gucken und man will die nur aus der Natur entnehmen, so Daktari-mäßig kannst du mir noch das und jenes einfangen und dann zeige ich das und ja, nach 3 Wochen ist das Okapi wieder tot und naja, egal, wir holen uns ein neues Okapi. So haben wir angefangen. Ja, das sind unsere Ursprünge und das muss man auch, da muss man ehrlich zu stehen, aber das ist nicht mehr das, was wir heute tun. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir eben wie schon geschildert viele, viele tolle Beiträge haben können, die aber immer noch viel mehr mitnehmen müssen. Und nur die Leute draußen können uns wirklich sagen, wo ist gerade das Problem? Wo müssen wir helfen? Wo können wir helfen?
Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil wenn wir als Nicht-Expertinnen und Experten so durch den Zoo laufen, dann gucken wir ganz anders. Wie willst du das denn transportieren? Du hast es vorhin schon so angerissen. Wie willst du das den Zoobesucherinnen und Zoobesuchern, vielleicht insbesondere auch den Kindern, wie willst du das vermitteln? Hast du Ideen, wie das gehen kann?
Ja, also ich habe da ganz konkrete Ideen. Wir haben schon eine und wir wollen 2 weitere Stellen schaffen. Da wiederum muss ich ehrlich sein, es ist immer schwierig, ein Stadtbetrieb zu sein, weil ich für diese Stellen die oder den Besten haben will. Und ob ich den unbedingt in der Stadtverwaltung Wuppertal finde, weiß ich nicht. Und unsere Regeln in der Stadt sind so, dass ich immer erstmal intern gucken muss. Das macht es echt schwierig, weil eben diese Aufgabe nicht leicht ist. Und wir wollen also eine Stelle für Education schaffen. Und auch da müssen wir sagen, leider kriegen wir keine zusätzlichen Stellen. Das heißt also, jede Stelle, die ich neu schaffe, muss ich irgendwo anders abbauen. Muss ich mir irgendwo aus den Rippen schneiden. In letzter Zeit bin ich ehrlich und tut mir auch leid, ich entschuldige mich dafür, aber es ist häufig, dass ich eben an Tierpflegerinnen und Tierpflegern einsparen muss. Dass ich sagen muss, wir können dann einfach nicht mehr die Anzahl an Tieren oder auch an Arten halten, sondern müssen das reduzieren. Aber ich brauche, um diese wichtigen Aufgaben auch vermitteln zu können, Leute. Und man gibt mir, man kann mir, das ist einfach auch natürlich der Sache schuld, die Stadt will schon, aber kann nicht mir einfach mehr Stellen geben. Und das heißt also, wenn ich eine Stelle brauche, muss ich irgendwo eine Stelle nicht wieder besetzen. Mhm. Und wir werden also eine Stelle für Education schaffen oder die Stelle für Education anders besetzen, dass wir einen Edukationsmenschen bekommen. Wir haben bereits eine Kommunikationsperson für Kommunikation eingestellt und wir wollen auch eine, der das Ganze abdeckt, der wirklich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Education, das Ganze klammert, weil das so ein wichtiges Thema ist, der wie ein Kurator mit in dem Leitungsthemen drin ist, der also auch bei der Entwicklung des Zoos sagt, was brauchen wir in Zukunft, welche Anlagen brauchen wir, was brauche ich, um dies und jenes zu kommunizieren. Und ja, Ich glaube nicht mehr, dass es darum geht zu sagen, dass der Elefant 5 Tonnen wiegt, dass er so hoch ist und grau ist, sondern es geht darum, was ist seine Bedrohtheit, wie lebt er, was für ein soziales Familiensystem hat er, wie pflanzt er sich fort, warum gibt es Probleme in der Natur, warum haben wir 100.000 Elefanten zu viel, was können wir tun, was kann ich als Zoodirektor, aber was kann auch der 6-Jährige oder was kann der Familienvater, die alleinerziehende Mutter tun, um einfach diese Welt ein bisschen besser zu werden. Das sind die ganz, ganz wichtigen Aufgaben, die wir mit Bezug zu unseren Tieren eben vermitteln wollen. Und deswegen müssen wir da Stellen schaffen, die das Ganze dann eben machen. Und das muss eben auch, ich sag mal, über solche Podcasts gehen, das wird über Führung gehen, das wird über Beschilderung gehen, das wird über neue Medien gehen. Wir sind Instagram gut verteilt. Wir werden mehr auch diese Schilder werden. Heutzutage die Leute laufen mit Smartphone, Handy rum. Da wirst du dann irgendwo deinen QR-Code haben, wo du dann einfach deinen Text generiert kriegst, wo du diese Informationen aufs Ohr kriegst. Jeder hat ein iPod im Ohr und irgendwas. Und das wird die Zukunft, denke ich, werden, um auch die jüngere Generation zu bekommen. Ich muss auch die ältere Generation bedienen, die im Moment so ein bisschen schimpfen und sagen, kann ich das wieder nicht lesen? Und, oder also wir brauchen eine Beschilderung, aber die muss sehr vielfältig sein. Wir haben ja auch Apps schon, wo du dann eben mit einer Brille durch den Zoo gehen kannst, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Also wir sind da schon gar nicht so schlecht aufgestellt. Smart City ist auch ein Projekt, was wir bei uns im Zoo haben, wo man also auch schon sich viel von dieser Information holen kann. Ja, es wird eben leider noch ganz, ganz wenig abgegriffen. Das muss ich auch ehrlich sagen.
Also wenn ich mit den Kindern in den Zoo gehe, dann kriegen die in letzter Zeit immer so Bändchen, ja, wo irgendwas, wo Naturschutz, Naturschützerin, Naturschützer draufsteht. Das finden die cool. Aber wir haben noch nicht verstanden, was das ist. Kannst du das erklären?
Genau. Dann seid ihr zu schnell in den Zoo reingegangen, weil wir nämlich draußen ganz viel Plakate,
ja, wir haben auch ein Schild stehen. Wir müssen als erstes immer zum Okapi. Da, ja, müssen wir uns leider beeilen.
Das ist richtig. Das ist auch gut. Das sehe ich auch, wenn man Kinder hat, ist das vollkommen richtig. Wir wollen eben, ich habe ja gesagt, wir machen Artenschutz, indem wir Reservepopulation halten. Wir wollen aber auch noch mehr Naturschutz machen. Sprich also die Ökosysteme unserer Tiere in der Natur, ob das bei uns in einem Rotagebirge ist oder ob das in Afrika, Südamerika ist, unterstützen können. Das kann eben mit Know-how sein. Das ist aber auch, muss man echt sagen, das muss auch mit Geld sein. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass wir Länder kaufen müssen, Land kaufen müssen, dass wir Ranger bezahlen müssen, dass wir Bäume pflanzen müssen und da muss es Geld für geben. Und da gibt es Zoos, die eben wie San Diego schon 17 Millionen jedes Jahr geben. Das werden wir in Wuppertal nie hinkriegen. Aber wir müssen unseren Anteil auch erhöhen und deswegen haben wir den Naturschutz-Euro eingeführt. Das heißt also, dass man eine Spende von einem Euro, wer zahlt, drauf gibt. Und ich hoffe, dass, und bisher ist die Beteiligung sehr, sehr gut. Die Leute sind 80-90% der Menschen sagen, ja, lass mal stecken, den Euro gebe ich gern. Dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, 100 bis 200.000 Euro jedes Jahr zusätzlich einnehmen können. Geld, was 1:1 in den Natur- und Artenschutz fließen muss. Primär in unsere 6 Projekte, die wir auserkoren haben. Ich will auch nicht, dass man eben, so wie du jetzt gerade gesagt hast, da gibt es so ein Bändchen und weiß gar nicht, was der Naturschutz-Euro soll, sondern ich würde auch gerne, und da müssen wir auch noch viel mehr machen, dass man eben weiß, warum man den Euro gegeben hat, dass man den Euro gern gibt, dass man sagt, Mensch, ich habe was Gutes getan, ich fühle mich wohl damit und nicht, dass es aussieht, als wenn es mal irgendwie so eine versteckte Preiserhöhung gewesen wäre. Ist es nicht, definitiv nicht, sondern wir wollen eben, dass man diese 6 Projekte, die wir unterstützen, wirklich sich damit beschäftigt, sieht, wo sind da die Probleme und da arbeiten wir dran, dass man dann auch noch jedes Projekt vor Ort, ob das dann bei den Elefanten, ob es in Aralandia ist, ob es bei den roten Pandas ist, wo dann auch noch mehr Bildschirme sind, wo wir über die Projekte, die wir unterstützen, dass wir die wirklich genau dort eben dann aufzeigen können. Und wir tun das so ein bisschen, wenn man reingeht, da rennst du dann sofort vorbei, da ist so eine Tafel, wo 6 Tafeln sind und deswegen hat auch jedes Armband eine unterschiedliche Farbe, es steht für ein Projekt. Deswegen kann man also 6 unterschiedliche Farben bekommen und dann eben auch für kleine und große und Männchen und Weibchen. Und da wollen wir also ein bisschen als Symbol, ich bin Naturschützer, ich habe was getan. Und das ist aber ein Geschenk, das kommt drauf, das ist auch aus steuerlichen Gründen, hat das nichts mit dem Naturschutz-Euro zu tun, sondern das kriegt jeder geschenkt. Und wenn einer sagt, er möchte 10 geschenkt kriegen, kriegt er 10 geschenkt. Was wir nur nicht wollen, ist, dass sie dann irgendwo in den Anlagen landen oder irgendwo zu sehr Plastikmüll ist, sondern ich hoffe, dass genauso wie ich, man sie mit Freude trägt und zeigt, dass man für den Naturschutz steht und dass man den Gedanken, Naturschutzgedanken mal mehr, mal weniger pflegt.
Also zu deinem Job als Zoodirektor gehört eine ganze Menge. Viel von dem, was man auch vordergründig gar nicht sieht. Kannst du erzählen, wie ein typischer Tag aussieht oder gibt es den nicht?
Den gibt es nicht, den typischen Tag. Schlecht sind die Tage, wo ich von vorne bis hinten mit Terminen durchgeplant bin.
Ja.
Ich bin noch viel im Zoo, ich bin auch noch viel vor Ort. Ich gucke mir auch viel noch selber an, aber ich bin auch viel in der Stadt, ich bin auch viel hier unterwegs, ich mache viel Führungen, ich berichte über das, was wir tun. Und ich bin natürlich auch strategisch unterwegs, beziehungsweise ich habe ein tolles Team, was ich pushe, strategisch zu sein. Ich bin im Moment eigentlich nur das, denn der Hähne, der sagt, gefällt mir nicht oder lass uns das noch ausarbeiten oder arbeitet mal hier und daran. Ich habe wirklich tolle Leute, ein tolles Team, die das Ganze machen. Und insofern ist das so ein bisschen die Klammer zu sein, die Leute zusammenzuhalten, zu koordinieren, zu gucken und zu schauen. Aber da ist auch noch viel Arbeit im Zoo, das ist vollkommen richtig. Das ist vielleicht auch was, was ich mir nicht nehmen lasse. Ist vielleicht aber auch was, was mir hilft, wenn ich jetzt wieder rausgehe und wenn ich Vorträge halte, wenn ich Führung mache, wenn ich einen Podcast mache, dass ich eben auch wirklich aus erster Hand berichten kann. Ob das jetzt unsere Schnecken sind, die ich selber kenne, dabei bin, irgendwas, ob das teilweise auch noch Behandlungen sind, die ich mache. Das hilft mir eben auch nochmal mit schönen Geschichten, Leute zu binden, weil ich eben nicht völlig abgehoben bin und gar nicht mehr weiß, was in meinem Betrieb passiert.
Und du bist ja ursprünglich auch Zootierarzt gewesen. Genau. Also du kennst das ja auch noch aus einer etwas anderen Perspektive. Ja.
Richtig, richtig.
Aha. Wann war der Zeitpunkt, wo der kleine Arne gesagt hat, wenn ich groß bin, werde ich Zoodirektor? Oder gab es den nicht?
Der kleine Arne hat gesagt, ich möchte Kameramann von Chimek werden. Mhm. Ich wollte gar nicht Chimek werden, sondern ich wollte Kameramann von Chimek werden, weil ich in der Serengeti rumfahren wollte, weil ich Tiere filmen und sehen wollte. Meine Eltern sind Biologen. Meine Eltern waren ganz, ganz früh schon in Ostafrika, was völlig ungewöhnlich war als Biologen, und haben mich als Kind relativ schnell mit nach Afrika entführt. Und das war absolut prägend. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mit Wildtieren, eigentlich wollte ich mit Wildtieren arbeiten am geschicktesten, und studiere ich Biologie, studiere ich Veterinärmedizin und habe mich dann für die Veterinärmedizin entschieden. Ich habe einen guten Freund, besten Freund, der hat das genau das Gleiche für Biologie gemacht, und dann haben wir uns wieder getroffen. Und man merkt irgendwann, dass als Freilandforscher ist es echt schwierig. Also du brauchst finanzielle Mittel, das ist nicht so leicht. Und da war für mich relativ klar, dass der Zoo eine gute Basis sein kann, um Natur- und Artenschutzarbeit zu machen. Und deswegen habe ich dann jahrelang gekämpft, um einmal in diese Zoos zu kommen, um dann das mit einem riesigen Glück, also es war nur Glück, dass ich dann hier diese Stelle in Wuppertal als Zootierarzt bekommen habe, die ich mich dann sehr reingearbeitet habe. Und deswegen war das so eine permanente Entwicklung. Also ich habe eigentlich früher mehr auch Forschung an Schwarzfußkatzen in Südafrika gemacht draußen, also komme eher von der Forschung dann eben zurück.
Was ist denn das Faszinierendste an dem Beruf jetzt des Zoodirektors? Was würdest du sagen?
Also das Faszinierendste ist, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wir vorankommen, dass wir wichtige Schritte machen, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber dass wir nicht aufgeben und sondern sagen, dass wir wirklich was Konstruktives für den Natur- und Artenschutz machen und dass die Transformation der Zoos hingeht zu dem, was wir in Wuppertal besonders leben. Das ist noch nicht Mainstream, aber das ist so, was mir Spaß macht, da europaweit, weltweit sehr aktiv zu sein, unterwegs zu sein, um zu zeigen, was sind die wichtigen Wege, was muss man machen und darüber berichten. Das macht mir extrem viel Spaß.
Was ist denn dein Lieblingstier?
Als Zoodirektor sollte man eigentlich kein Lieblingstier haben. Ich habe gesagt, ich bin sehr afrikanisch geprägt. Insofern ja, sind es so ein bisschen die afrikanischen Tiere, die Ökosysteme in Afrika. Und ich bin sehr auf Elefanten spezialisiert, das muss ich einfach sagen.
Mhm. Was ist denn dein Geheimtipp im Wuppertaler Zoo? Also mal abgesehen davon, zu den Randzeiten zu kommen. Dann sieht man nämlich Tiere, die kommen so raus, die sonst eher nicht so zu sehen sind. Genau. Aber hast du eine Stelle oder eine so etwas, wo du sagst, das ist ein, da sollte man ein bisschen vielleicht auch Geduld mitbringen, aber das lohnt sich?
Genau, also es ist eben unsere neue Anlage für rote Pandas und Schopfhirsche, die eben auch primär über den Zooverein mitfinanziert wurde, wo wir ein tolles Ökosystem, eine riesige Anlage haben, wahrscheinlich die größte Europas. Und wo man sich Geduld mitbringen muss, wo man, mein Traum ist auch, dass jemand vorm Zooeingang steht und sagt, ich muss nochmal schnell zurück, ich habe mein Fernglas vergessen. Also das wäre so, bringt Ferngläser mit, habt Geduld, beobachtet die Tiere, und deswegen ist die Anlage für rote Pandas und Schopfhirsche, die dann weitergeht mit den Takin, das ist so einer meiner Hotspots im Moment. Aber genauso muss ich auch sagen, ist eben einfach ein Traum, ist eben Aralandia, weil das einfach ein mega Konzept ist, was wir so ins Grüne rein geplant haben, was in der Entwicklung entstanden ist, was viel auf Hypothesen, aufgestellten Hypothesen basiert, und wo wir im Moment das große Gefühl haben, dass diese Hypothesen sich wirklich bewahrheiten und dass wir dort wirklich was ganz Neues, was ganz Tolles geschaffen haben, der Zooverein geschaffen hat. Deswegen ist das auch so ein bisschen mein Highlight, und das ist natürlich auch für Besucher extremst attraktiv. Du siehst immer Tiere, da ist echt was los. Aber für mich ist das eben ein Forschungszentrum, ne? Und wir machen da ganz viel Forschung, wir machen da ganz viel Artenschutz, ganz viel Naturschutz, und deswegen ist das für mich so ein tolles Highlight, weil man dort die Aufgaben eines modernen Zoos in dieser einen Anlage eben wunderbar deutlich machen kann.
Wie geht's denn dem kleinen Ara?
Ja, ich nenne ihn immer das blaue Hühnchen. Der ist jetzt ausgeflogen, der sieht fast schon so aus wie seine Eltern und das ist natürlich, jetzt kann man auch wieder sagen, wissenschaftlich belegt ist das nicht ein Tier, aber sowas haben wir noch nie gehabt, dass ein Paar sich bei uns findet, dass dieses Paar bei uns mal so in Warteposition geht, um in den Zoo vermittelt zu werden, sofort sich eine Bruthöhle schnappt, ein Ei legt und das zweite Ei befruchtet ist und im dritten Anlauf dann auch das Küken großkriegt. Also war toll zu beobachten, die mussten das auch lernen, das Küken zu füttern. Erst hat das Männchen das Weibchen gefüttert und hat das Weibchen gesagt, toll, dann ist das Küken geschlüpft, dann haben sich beides Küken angeguckt und dann ist das Küken verhungert. Und die mussten das lernen, das ist in der Natur so. Und das, diese Geduld müssen wir auch mitbringen, das müssen wir auch vermitteln, dass die Natur wunderbar ist, aber auch eine gewisse Rauheit hat und dass wir nicht immer eingreifen müssen, dass wir manchmal eingreifen müssen, aber dass wir manchmal auch Geduld haben müssen, dass wir manchmal auch akzeptieren müssen, dass nicht jeder groß wird, dass nicht jeder überleben kann. Und das ist eben das Wichtige und das Schöne. Und im Moment geht es diesem, das ist jetzt der vierte Versuch der Eltern gewesen, wunderbar, jetzt wissen sie, wie es geht.
Gibt es noch mehr solche Tiergeschichten? Also ich weiß, du magst es nicht, wenn das so vermenschlicht wird, das verstehe ich auch, aber lustig ist es halt trotzdem. Gibt es noch mehr solche netten Geschichten, wo du sagst, das ist irgendwie herzig oder lustig?
Ja, also wir haben auch eine Geschichte, die mir wahnsinnig gut gefällt. Wir haben sehr viel Probleme früher gehabt bei der Zucht der Pinselohrschweine. Wir haben die, wie uns Menschen, immer ein Männchen, ein Weibchen gehalten, weil wir früher auch in dieser Form Männchen, Weibchen zusammengelebt haben. Auch bei uns Menschen gibt es ja mittlerweile andere Formen. Und dann haben wir in letzter Zeit immer mehr versucht, in die Natur zu schauen. Und wenn ich gucke, wie eine Schweinerotte lebt und wenn ich Bilder von so Kameras mit Kamerafallen habe, dann laufen da plötzlich 10, 20 Schweine durch in einem so einem hintereinander Gänsemarsch durch die Kamera durch. Und dann haben wir gesagt, wer trennt denn die Sau vom Eber ab, wenn die ihr Ferkel bekommt? Niemand. Also muss ich das irgendwie selber machen. Also haben wir jetzt gesagt, wir bieten eine schöne große Anlage an. Jetzt ist sie ja nochmal deutlich größer geworden mit mehreren Stallungen. Und früher haben wir eben gemacht, dann haben wir gesagt, oh, jetzt sieht es so aus, als wenn sie ihre Babys bekommt. Dann haben wir sie abgesperrt, dann hat sie zwei Boxen bekommen. Dann haben wir die eingestreut, wie wir Menschen denken, dass so ein Nest aussehen müsste. Und dann hat sie ihre jungen Tiere da bekommen und dann hat sie oft aufgefressen, dann hat sie oft irgendwie draufgetreten, dann waren die lebensschwach. Und man sagt, also so sind wir erfolglos, da können wir auch mal Experimente machen. Und das war ein Experiment und das ist dann auch wieder meine Aufgabe als Chef zu sagen, das machen wir jetzt. Da sagen Tierpfleger häufig, oh nee, haben wir noch nie gemacht und das ist gefährlich. Und wir machen Experimente, das machen wir jetzt. Also wir trennen die beiden nicht mehr ab. Und obwohl die Sissy, so heißt sie, jetzt wieder ein bisschen vermenschlicht, nur ein Drittel so groß ist wie Eberhard, unser großer Eber, haben wir sie nicht abgetrennt und sie hat sich dann wirklich eine Stunde, bevor sie die Babys bekommen hat, hat sie sich in eine Ecke, die ihr gefallen hat und die meistens ganz anders ist, als die wir auserkoren hätten, zurückgezogen, hat Eberhard gesagt, Eberhard, raus. Und Eberhard hat gesagt, alles klar, verstanden, da ist jetzt nicht mehr gut Kirschen essen mit Sissy. Und dann hat sie ihre Babys bekommen und eine Stunde später schon durfte Eberhard wieder dazu. Und seitdem züchten wir wirklich wie am Fließband. Da helfen jetzt die nächsten Generationen, helfen schon mit und wir trennen nicht mehr ab und die kriegen das irgendwie hin und das ist toll zu sehen, wie die lernen, wie die spielen und irgendwas und diese ganzen Sachen. Das ist einfach für mich herzerwärmend zu sehen, dass wir es gut gemeint haben, oft schlecht gemacht haben und dass immer, wenn wir mehr in die Natur schauen und wenn wir weniger, in dem Fall dann weniger intervenieren, viele Optionen bieten, naturnahe Anlagen bieten und dann gucken, dass sie es in diesen Naturanlagen selber hinkriegen und die Geduld aber mitbringen zu sagen, okay, erster Versuch, jetzt wie bei den Özintas. Früher hätten wir das zweite Ei weggenommen, Hand aufgezogen, machen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen die Geduld haben. Ich werde auch dafür kritisiert, dass wir es bei den Flamingos nicht gemacht haben, wo auch das erste Küken verhungert ist, das zweite Küken verhungert ist, das dritte Küken wurde gefüttert, das dann ertrunken. Wieso kannst du das machen? Musst du doch wegnehmen. Hilfe, wieso guckst du dazu? Die müssen das lernen. Das braucht manchmal Jahre, bis sie das können. Aber das sind dann coole Eltern und die Jungtiere, die so groß werden, das ist dann die nächste tolle Generation. Wir haben viele handaufgezogene Tiere in Zoos, die unnatürlich, unsozial, inkompetent groß geworden sind. Auch bei den Elefanten, die mir riesen Probleme machen. Die armen Tiere können überhaupt nichts dafür, aber das sind soziale Creeps, weil wir sie völlig falsch großgezogen haben.
Und dann kommt ja noch die Ernährungsumstellung hinzu, die müssen sie auch noch verkraften.
Wenn man dir so zuhört, das klingt ja wirklich an vielen Stellen nach einem Traumjob. Wie ist es für euch? Habt ihr auch das, was allgemein im Moment beklagt wird, Fachkräftemangel oder wird so ein Zoo immer noch überrannt mit guten Bewerbungen?
Ich habe das große Glück, dass wir vielleicht auch international uns einen guten Namen geschaffen haben. das Pech bedeutet dann, oder ich suche immer nach der oder dem Besten. Mhm. Und dann passiert es natürlich auch sehr, sehr häufig, dass der oder die Beste, die kommt, eine gewisse Zeit bei mir ist und dann auch wieder noch einen deutlich besseren Job woanders findet. Zoodirektor in Zürich, in Innsbruck oder irgendwo wird. Mhm. Und deswegen haben wir eine etwas größere Fluktuation. Nicht ganz leicht für meine anderen Mitarbeitenden, aber ich habe immer das Tolle, dass ich immer wahnsinnig tolle Bewerber und Bewerber habe. Mhm. Dass ich eher die Qual der Wahl habe. Und das zieht sich auch bei unseren Auszubildenden durch. Ist, im Moment merkt man so ein bisschen ausgedünnt. Also wenn ich jetzt so eine befristete Stelle für eine Tierpflegerin suche, da habe ich nicht die großen Bewerbungen, das ist schon klar. Aber ich habe null Probleme, Auszubildende zu finden. Ich decke meinen Bedarf eigentlich aus meinen eigenen Auszubildenden, die wir selber im Zoo ausbilden. Also ich habe diese Probleme bis jetzt zum Glück noch überhaupt nicht, sondern ich habe immer tolle Bewerber und Bewerber für fast alle Positionen, die wir haben. Deswegen eben so ein bisschen tragisch, dass ich immer erstmal in die Stadt reinschauen muss. Und dass ich eigentlich oft dann ja nicht die oder den Besten nehmen muss, sondern der, der gerade da ist. Mhm. Das macht so ein bisschen Stress für mich. Oder ich muss es eben so fies machen, dass ich irgendwie denke, ja, die ist schon ganz nett oder der ist schon ganz nett, aber gibt es vielleicht noch jemanden Besseren? Keine Ahnung, weil ich ja erstmal intern ausgeschrieben habe. Und das kann natürlich wieder passieren, dass ich dann vielleicht jemanden abblitzen lassen muss und sagen muss, war ganz nett, aber nicht gut genug. Mhm. Ich würde gerne, dass man die Möglichkeit hat, dass sie alle fair wirklich... Man bringt ja als Interner ja schon viele Informationen mit. Mhm. Man hat ja eigentlich schon einen Vorteil. Mhm. Aber dass das wirklich gleichgestellt ist, dass ich in- und extern ausschreiben kann, jeder darf sich bewerben und die oder der Beste wird dann für den Job genommen. Das ist so mein Traum. Das war eine Zeit lang, sah es so aus, als wenn es jetzt kommen würde. Aber jetzt haben wir ja wieder, drohen wir schon wieder ins Haushaltssicherungskonzept zu raten und keine externen Ausschreibungen. Also insofern müssen wir mal schauen. Aber nein, ich kann sagen, im Moment habe ich noch nicht. Problem ist dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ein Beispiel ist, dass ich einen Bauingenieur gesucht habe und den habe ich auch sofort gefunden, den habe ich dann dem GmbH geklaut. Ja. Und die haben schon, jetzt schon 6, jetzt haben sie 7 offene Stellen. Da muss man dich natürlich fragen, wenn man dann sagt, ja, wir schaffen unsere Arbeit nicht mehr und wir haben offene Stellen, warum lassen sie mich dann nicht nach draußen gehen?
Ja. Es gibt noch ein Thema, was zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gerade noch mal etwas an Brisanz gewonnen hat, nämlich die Buga ist ja eigentlich geplant. Jetzt gibt es politische Stimmen, die das doch auch noch mal hinterfragen wollen aus Kostengründen. In dem Buga-Konzept spielt der Zoo ja eine große Rolle. Wie stehst du zur Buga und was ist dein Eindruck, was das vielleicht auch für die Stadt bringen könnte?
Also der Zoo ist ein Kernareal und deswegen bin ich an der Planung der Buga beteiligt. Ich investiere da viel in die Planung der Buga, kann aber eben selber nicht sagen, ob sie wirklich dann gewünscht ist und ob sie kommt, ob es finanziell möglich ist. Als Arne Lavons, die Privatperson, glaube ich, dass es eine tolle Geschichte für Wuppertal sein könnte, dass man manchmal wirklich, ich nenne das so ein bisschen diesen Bilbao-Effekt, dass man mal was investieren, was riskieren, was tun muss, um diese Stadt noch schöner, attraktiver zu machen. Sie ist ja so ein bisschen so eine Stadt für einen zweiten Blick. Und wenn wir da sowas wie eine coole Hängebrücke, wenn wir sowas wie eine Seilbahn hätten, sondern wir sowas wie eine Parkmöglichkeit im Zoo haben, dann würde das zukünftig aus meiner Sicht der Stadt sehr, sehr viel bringen. Und deswegen persönlich glaube ich, dass die Buga für die Stadt gut wäre, aber ich bin jetzt kein Finanzmensch, das habe ich schon gesagt. Und insofern bin ich da vielleicht, und ich bin vielleicht eben auch einer, weil ich sage, ich mache gerne Experimente, ich bin mutig. Das ist vielleicht auch die Beruflichkeit des Zootierarztes, die das mitbringt. Du musst Entscheidungen treffen, du musst sie schnell treffen. Lieber machst du mal eine falsche Entscheidung, als zu sagen, ja okay, ich habe jetzt keine Entscheidung treffen können, Tier tot. Mhm. Kann dann auch falsch sein. Man kann seine Entscheidung auch wieder korrigieren, wenn man merkt, man hat andere Fakten oder irgendwas. Insofern bin ich vielleicht etwas mutiger als andere, aber ich halte es persönlich für die Stadt gut und wichtig und denke, man sollte riskieren. Aber ich kann natürlich auch die verstehen, die sagen, nee, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns nicht leisten.
Und wie wichtig wäre die Buga für den Zoo?
Also die Buga kann wichtig für den Zoo sein, aber wenn die Buga nicht kommt, hat sie, darf sie auch keinen negativen Einfluss für den Zoo haben. Ja? Was ich mir ganz klar für den Zoo versprochen habe, ist, dass ich ein Parkleitsystem für das Zooviertel kriege. Jeder, der das in Frage stellt, muss einfach mal an einem schönen Sonntag ins Zooviertel kommen. Der weiß, wie dramatisch das ist, auch wenn wir eben den ÖPNV inkludiert haben und auch wenn wir tolle Anbindungen an den ÖPNV, ob die S-Bahn oder die Schwebebahn haben, ist es einfach schwierig. Die Menschen kommen auch weiterhin mit dem Auto, Kinderwagen, irgendwas, wollen ihr Auto in der Nähe parken. Das ist einfach echt schwierig und das muss geregelt werden. Und da war oder ist meine Hoffnung, dass die Buga dort Abhilfe schaffen kann, indem wir dort Parkmöglichkeiten schaffen können, die aus meiner Sicht auch teuer bezahlt werden müssen. Also wer sich das leisten möchte, mit dem Auto zu kommen, der soll das zahlen. Wir sehen das aber auch in anderen Zoos, dass die Menschen das gerne tun. Mhm. Ich will in den Zoo, ich habe meine Kinder, Wochenende, ich will Spaß haben. Ich es ist mir Huppe, was ich zahle fürs Auto. Mhm. Also das ist so. Sie zahlen manchmal einen halben Preis oder irgendwas, Eintrittspreis, Auto. Es ist denen völlig egal. Hauptsache, sie wissen, ich habe da meinen Parkplatz gebucht oder irgendwas, safe. Mhm. Anstatt eine Stunde kreisen, nervös, keinen Parkplatz finden, abgeschleppt werden, irgendwo. Also deswegen war das die Buga und das Parksystem für mich eng verknüpft. Wenn die Buga nicht kommt, müssen wir das Problem trotzdem lösen. Mhm. Die Seilbahn ist eine schöne Sache, kann sehr attraktiv sein, ist aber für den Zoo auch nicht schlimm, wenn sie nicht kommt. Mhm. Ja, also insofern muss ich auch taktisch sein. Persönlich mag ich die Buga, persönlich will ich die Buga. Ich bin beteiligt, diese Buga versuchen umzusetzen, zu gucken, wie sieht es aus. Wenn wir sie uns nicht leisten können, können wir sie uns nicht leisten. Wenn sie nicht gewünscht wird, wird sie nicht kommen. Aber was mir persönlich als Zoodirektor wichtig ist, die Buga, ob sie kommt oder nicht kommt, darf keinen negativen Einfluss auf den Zoo haben. Mhm. In beide Richtungen. Mhm. Ja, deswegen gucke ich auch, wenn sie kommt, dass es so kommt, dass nach wie vor wir diesen schönen grünen Zoo haben mit naturnahen Anlagen. Da darf nichts zerstört werden durch die Buga. Wenn sie nicht kommt, darf es nicht sein, dass der Zoo in irgendeiner Form darunter leidet. Das ist meine Hauptaufgabe als Zoodirektor. Mhm. Und dann habe ich noch mal, wie ich gerade gesagt habe, meine persönliche Meinung zur Buga. Mhm.
Was ich an diesem Podcast besonders mag, ist, dass wir immer in Themen eintauchen, von denen wir häufig gar nicht in der Tiefe eine Idee hatten. Und ich muss sagen, ich war, glaube ich, bisher in meinem Leben ein ganz stinknormaler Zoobesucher. Ich habe vieles von dem, was du uns heute erzählt hast, überhaupt nicht gewusst. Und das fand ich total spannend. Und ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich vielen so geht und so gesehen auch die Aufforderung, geht nochmal in den Zoo. Guckt euch das mit offenen Augen an. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu entdecken, als ich bisher gesehen habe.
Nehmt das Fernglas mit. Nehmt das Fernglas mit. Finde ich voll die gute Idee.
Ja. Und wir haben zum Abschluss unserer Podcast-Folgen immer eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, die wir natürlich auch dir stellen wollen. Stell dir vor, wir könnten an irgendeinem großen Gebäude in der Stadt, dem Sparkassenturm, der Stadthalle oder ähnlichem, einen riesigen Banner aufhängen, wo deine Botschaft an die Wuppertalerinnen und Wuppertaler draufsteht. Was würdest du draufschreiben?
Unsere Hauptgeschichte ist wirklich eben die Wichtigkeit des Arten- und Naturschutzes. Was würde ich da draufschreiben?
Also vielleicht das, was auf deinem Band draufsteht, werde Naturschützer hier, ja, in Wuppertal?
Genau. Also das ist mir extremst wichtig. Also ich will nicht schwarz malen, aber ich sage ganz, ganz oft, dass wir es echt verbockt haben. Ne? Wir haben die Natur so verändert, dass wir eingreifen müssen, dass wir unterstützen müssen, dass wir tun müssen, dass wir auch die Konsequenzen dann tragen müssen. Auch die Konsequenzen des Eingreifens sind manchmal nicht so schön. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir da wirklich was tun müssen, wenn unsere Kindeskinder noch diese Welt so schön erleben wollen, wie sie jetzt ist.
Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.